Das Bibelwort für diesen weltweiten Gebetstag 2022 stammt aus der Abschiedsrede von Jesus, aus dem Johannesevangelium Kapitel 15. Das war in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, und nachdem Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hatte, brachen sie auf in Richtung Gethsemane. Und unterwegs, als sie gingen, erklärte ihnen am Bild vom Weinstock, was es bedeutet, an Jesus zu bleiben. Und es ist durchaus vorstellbar, dass sie währenddessen durch einen Weinstock liefen auf dem Weg zum Garten Gethsemane. Und dann war das so anschaulich zu erklären, wie das ist mit dem Bleiben an Jesus, wie mit den Reben am Weinstock. Und dann völlig unverhofft und ganz krass kommt nach diesem schönen Bild vom Weinstock etwas völlig anderes als Thema. Im Wissen, dass Jesus in wenigen Stunden den abgrundtiefen Hass der Menschen erfahren wird und auch diesen Hass körperlich erfahren wird, indem er ausgepeitscht wird, geschlagen wird, gekreuzigt wird. In diesem Wissen, dass er massivsten Hass erleben wird, sprach er zu seinen Jüngern, dass auch sie gehasst werden. Wenn diese Welt euch hasst, dann denkt daran, mich hat sie schon vor euch gehasst. Wenn ihr zu dieser Welt gehören würdet, würde diese Welt euch als ihr Eigentum lieben. Ihr gehört aber nicht zu dieser Welt, sondern ich habe euch aus dieser Welt herauserwählt. Deshalb hasst euch die Welt. Erinnert euch an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Kein Diener ist bedeutender als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Das alles werden sie euch tun, weil ihr euch zu mir bekennt. Denn sie kennen den nicht, der mir nicht beauftragt hat. Ich habe mich gefragt, warum ist es eigentlich so, dass Christen verfolgt werden? Christen sind doch ganz liebe, friedliebende Menschen, die anderen Menschen nichts Böses tun, in der Regel zumindest. Im Gegenteil, wir haben eine gute Botschaft weiterzugeben. Es ist eine befreiende Botschaft, die wir weitergeben. Wir haben eine Hoffnung, die wir weitergeben für diese Welt. Eine Hoffnung, die jenseits dieser Welt ist. Mehr noch, wir geben Gottes Liebe weiter in Worten und in Taten. Wir tun Menschen Gutes. Christen tun weltweit Menschen Gutes. Diakonie. Wir helfen Menschen. Wir heilen Menschen. Wir befreien Menschen. Wir sagen Menschen, dass Gott sie liebt. Und dass Gott sie bei sich haben möchte. Wir haben eine frohe Botschaft. Evangelium heißt ja frohe Botschaft. Wir drohen niemanden. Wir erzählen den Menschen, dass sie allein durch Glauben an Jesus gerettet werden. Ohne Leistung. Also wird kein Druck aufgebaut. Das ist eigentlich alles gut, was wir hier anzubieten haben. Was für eine Botschaft. Man muss sich den Himmel nicht verdienen, sondern man darf sich ihn schenken lassen. Kein Druck, kein Zwang. Niemand wird gezwungen, diesen Glauben anzunehmen. Und dafür werden wir gehasst. Das ist schon irgendwie merkwürdig, habe ich gedacht. Und Jesus erklärt uns, warum das so ist. Und Jahre später schrieb dann der Jünger Johannes, der sicherlich auch viel Hass erlebt hatte, in seinem ersten Brief: Brüder und Schwestern, wundert euch nicht, wenn diese Welt euch hasst. Wundert euch nicht, wenn diese Welt euch hasst. Das heißt, wir sollen nicht überrascht sein, wenn wir von Menschen gehasst werden, weil wir zu Jesus gehören und an ihn glauben. Und Jesus bereitet seine Jünger in dieser Nacht darauf vor. Er sagt, wenn diese Welt euch hasst, dann denkt dran, mich hat sie auch gehasst. Wenn wir also Hass erleben oder wenn wir wegen unseres Glaubens angegriffen oder verspottet werden, dann sollen wir daran denken, das ist Jesus genauso ergangen. Jesus ist hier sehr realistisch. Er verspricht uns kein Leben ohne Schwierigkeiten auf der Überholspur, sondern wir werden Ablehnung erfahren, weil wir Christen sind, weil wir zu Jesus gehören. Wir werden Widerstand, Spott, vielleicht sogar Hass, vielleicht haben das schon manche erlebt, Hass erleben. Und wenn das so ist, dann sollen wir uns daran erinnern, dass es Jesus genauso ging. Erinnert euch an das Wort, sagt Jesus, das ich zu euch gesagt habe. Kein Diener ist bedeutender als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Euch wird es nicht besser gehen, will Jesus damit sagen. Und diese Erinnerung daran, dass auch Jesus gehasst und verfolgt wurde, stärkt die verfolgten Geschwister. Das liest man immer wieder, dass sie sich das dann bewusst machen. Ja, was ich hier erlebe, das hat Jesus auch erlebt. Ich bin sozusagen in einer Identität mit Jesus. Wir haben ja oft über dieses Thema auch Identität in Christus gesprochen. Das ist auch eine Art Identität in Jesus, nämlich das zu erleben, was auch er erlebt hat, nämlich Verfolgung und Hass und Widerstand. Das heißt, wenn ich zu Jesus gehöre, mich zu ihm bekenne, dann muss ich nicht überrascht sein, dass Menschen mich deswegen ablehnen, angreifen oder sogar hassen. Und dann erklärt Jesus, warum das so ist. Wenn ihr zu dieser Welt gehören würdet, würde diese Welt euch als ihr Eigentum lieben. Ihr gehört aber nicht zu dieser Welt, sondern ich habe euch aus dieser Welt heraus erwählt, deshalb hasst euch die Welt. Wir sind Fremdkörper in dieser Welt. Und Fremdkörper, die sind unangenehm, die stören, die sind lästig, die nerven. Das ist so, wie wenn man einen Fremdkörper im Auge hat. Das kennen wir, glaube ich, alle. Ne? Man hat so ein ganz kleines Fitzelchen im Auge. Das nervt, das stört, das reibt, das ist lästig. Man kriegt es nicht weg. Es tut manchmal sogar richtig weh und man will es irgendwie raushaben. Und so sind Christen in dieser Welt. So können wir wahrgenommen werden als nervige Fremdkörper, die man am liebsten raushaben will. Und das liegt jetzt nicht daran, dass Christen irgendwie komische Typen sind, die sich irgendwie merkwürdig verhalten. Gut, die gibt's auch. Und die brauchen sich dann auch nicht wundern, wenn sie komisch behandelt werden. Wir sind auch keine Fremdkörper, weil wir gewisse Dinge nicht mitmachen oder uns komisch verhalten. War das so. Ich glaube, die Älteren kennen das unter uns noch so. Als Christ geht man nicht tanzen, da macht man nicht mit. Man geht als Christ nicht ins Kino und Kirmes ist auch nichts für Christen. Aber das ist nicht Welt. Die Unterschiede zwischen Welt und Christen und Leuten von Jesus sind grundsätzlicher Natur. Denn Christen verhalten sich einfach nicht nur anders, sondern sie sind von oben geboren. Das ist der grundsätzliche Unterschied. Kapitel 3 im Johannesevangelium, Jesus zu Nikodemus: Wer nicht von oben geboren wird, der gehört nicht zu mir. Christen sind also von oben geboren. So wie Jesus von oben in diese Welt hineingekommen ist, als etwas völlig anderes, so sind auch wir von oben geboren und jetzt von oben in dieser Welt drin. Und man kann bei Jesus sehr schön beobachten, was passiert, wenn das Göttliche von oben, das Geistgewirkte, auf das Weltliche trifft. Genau das passiert. Als Jesus in diese Welt gekommen ist, ist das Göttliche von oben in diese Welt gekommen. Und dann kann man schauen in den Evangelien, was ist da passiert. Heilung. Menschen sind heil geworden. Menschen wurden frei von bösen Mächten. Menschen wurden gerettet. Das waren diese drei Kerntätigkeiten von Jesus, nämlich heilen, befreien und das Evangelium verkündigen und einladen in Reich Gottes. Aber es gab auch Ablehnung, Widerstand. Weil oben und unten, weil geistgewirkt und menschgemacht nicht zusammenpassen von Natur aus. Weil sie gegensätzlich sind, weil sie aufeinander prallen. Man kann es auch so beschreiben. Diese liebevolle und absolut friedliche Art von Jesus, so wie Jesus mit den Menschen umging, der war ja nur lieb, der war ja sowas von lieb, wie er mit den Menschen umging, muss man eigentlich sagen, boah, das ist ja so angenehm. Aber das hat genau auch die Bösartigkeit offenbart der Menschen. Wenn einer so lieb zu einem kommt, dann wird erst das Böse richtig offenbar. Also die Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umging, offenbarte gleichzeitig auch das Boshafte im Menschen. Oder Jesus sprach von seiner Hingabe, dass er sein Leben hingibt für die Menschen. Und das wollten die egoistischen Menschen nicht hören, weil das nicht ihr Thema ist, Hingabe. Jesus diente den Menschen selbstlos, ohne dafür Gegenleistung zu empfangen. Und das offenbarte wiederum auch die Ich-Bezogenheit. Jesus kam mit seiner vollkommenen Art in eine verdorbene Welt. Und erst als dieses vollkommene Wesen in dieser verdorbenen Welt sichtbar wurde, wurde erstmal sichtbar, wie verkommen diese Welt eigentlich ist. Vorher hat man das gar nicht wahrgenommen. Das heißt, dieses böse, verdorbene wurde erst offenbar, als das Vollkommene hineingekommen ist. Vorher ging man davon aus, es ist normal so, wie wir sind, so böse. Ich habe gedacht, das ist ähnlich wie in Nordkorea. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt oder schon gehört habt. Die Bevölkerung in Nordkorea glaubt wirklich, dass es normal ist, dass man Hunger hat und dass man Gras essen muss. Und die gehen sogar davon aus, dass es ihnen vergleichsweise noch gut geht auf der Welt. Die sind so eingekapselt und indoktriniert, dass sie gar nichts anders kennen. Und die meinen, das wäre das Normale. Dass es woanders Menschen geht, denen es viel besser geht, das kennen die nicht. Und genauso stelle ich mir das vor, war das, bevor Jesus gekommen ist. Die bösen Menschen haben gedacht, es ist völlig normal, dass man sich totschlägt und betrügt und stiehlt und alles Mögliche tut. Und dann kommt plötzlich einer und lebt etwas völlig anderes. Und das tut unheimlich gut. Zum einen, das haben die Menschen aufgesaugt. Zum anderen aber auch regt es Widerstand, weil das Böse entlarvt wird. Das heißt, der Unterschied zwischen Welt und Jesus zeigt sich nicht daran, dass Jesus nicht getanzt hat oder gewisse Dinge nicht mitgemacht hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er auf der Hochzeit zu Kana fröhlich getanzt hat und Wein getrunken hat. Nein, Jesus hat durch sein Verhalten einen grundsätzlichen Unterschied gemacht. Und das gab Widerstand. Das tat den Menschen auf der einen Seite gut, aber es deckte auch das Böse und das Sündige auf. Paulus macht das im Brief an die Römer deutlich. Er sagt, lebt nicht nach dem Schema dieser Welt, also so wie man in dieser Welt lebt. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist immer nur gut, er gefällt Gott und er ist vollkommen. Welt und Menschen von oben, nämlich die Christen, unterscheiden sich also grundsätzlich. Und dieser Unterschied lässt sich am Willen Gottes festmachen. Menschen von oben fragen, orientieren sich am Willen Gottes. Und das ist ein permanenter Prozess, es ist nicht eine einmalige Grundentscheidung, sondern Paulus sagt, lasst euch immer wieder abgleichen mit dem Willen Gottes. Und je mehr wir uns an diesem Willen Gottes orientieren, umso mehr werden wir den Unterschied spüren. Und mich hat kürzlich das so überrascht, was Paulus an die Kolosser schreibt, wo er sagt, ich bete, dass ihr immer mehr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Ist ja logisch. Je mehr wir seinen Willen erkennen, umso mehr werden wir nach seinem Willen leben. Aber umso mehr werden wir auch den Unterschied wahrnehmen. Oder wird man auch den Unterschied wahrnehmen, dass wir Christen halt anders sind, weil wir uns an Gottes Willen orientieren. Das kann Menschen gut tun, wenn wir den vollkommenen Willen Gottes leben. Jesus sagt, es kann sein, dass euch die Menschen hören, so wie sie auf mich gehört haben. Es kann aber auch sein, dass es dermaßen knallt, weil Jesus auch gesagt hat, es kann auch sein, dass sie euch hassen werden. Beides ist möglich. Es kann sein, dass es gerne aufgenommen wird, eure Andersartigkeit, eure Botschaft, euer Verhalten. Es kann aber auch sein, dass es absoluten Widerstand geben wird, bis hin zu Hass und Ablehnung und Tod. Damit wird auch deutlich, dass Hass und Ablehnung kein sicheres Indiz dafür ist, dass man nicht mehr von der Welt ist. Manche Christen denken ja so. Die denken, je mehr Widerstand und Ablehnung und Hass ich erlebe, umso sicherer kann ich davon ausgehen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und dann verhalte ich mich auch so, damit ich auch weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Aber ganz so einfach ist es nicht. Man kann auch durch Dummheit, durch Rechthaberei, durch Arroganz, durch eine lieblose Art Widerstand und Hass auslösen als Christ. Und das entspricht nicht dem Willen Gottes. Weil das ist genauso weltlich. Lieblosigkeit, Rechthaberei, Überheblichkeit. Das ist auch nicht der Wille Gottes. Das heißt, wenn wir abgelehnt werden als Christen, ist es nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass wir nicht mehr von der Welt sind. Wir können auch sehr, sehr weltlich sein mit unserem Verhalten und trotzdem abgelehnt werden. Das ist also ein bisschen schwieriger. Und wenn die Welt uns nicht hasst, kann es sein, dass sie auf uns hört, dass sie das gut finden, was wir sagen und annehmen. Auch das kann sein, sagt Jesus. Es kann aber auch ein Zeichen sein, wenn die Welt uns nichts tut und einfach so lässt, dass wir angepasst sind. Kann auch sein. So genau weiß man es nicht. Es kann sein, dass wir nicht nach Gottes Willen leben und dann überhaupt keinen Unterschied machen. Dann sind wir auch angepasst. Jetzt ist halt die Frage, woran erkenne ich es jetzt, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob ich nicht von der Welt bin? Woran kann ich das jetzt erkennen? Ob ich gehasst werde oder nicht gehasst werde, ist nicht unbedingt das Indiz dafür. Und da sagt Jesus was sehr Interessantes vor unserem Text, nämlich, da spricht er von der Liebe untereinander. Er sagt schon ganz am Anfang beim Abendmahl, an der Liebe untereinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran wird man es erkennen. Nicht, ob wir gehasst werden oder geliebt werden, sondern An der Liebe untereinander wird man erkennen, ob wir zu Jesus gehören. Und das Interessante ist, dass genau diese Aussage von der Liebe unmittelbar vor unserem Text kommt. Was für ein krasser Gegensatz. Das ist mein Gebot für euch, ihr sollt einander lieben. Und dann spricht er, man wird euch hassen. Das steht so dicht von beieinander. Und einige Sätze vorher sagt er sogar, das ist mein Gebot, ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde einsetzt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Gebote befolgt. Oder mit Paulus nach Gottes Willen lebt. Da haben wir das wieder. Wenn wir einander lieben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist das Kennzeichen der Freunde von Jesus, dass wir einander lieben. An der Liebe untereinander in der Gemeinde wird man erkennen, ob wir Jesu Jünger sind. Und diese beiden Aspekte, liebevoller Umgang in der Gemeinde und Hass in der Welt, dass das so dicht beieinander steht, das ist kein Zufall. Dass Jesus gesagt hat, das habe ich euch von Liebe erzählt, ach übrigens, ihr werdet auch gehasst werden. Nein, das gehört zusammen. Das kann man nämlich auch bei Johannes, dem Jünger von Jesus, beobachten in seinem ersten Brief. Er schreibt, Brüder und Schwestern, wundert euch nicht, wenn diese Welt euch hasst. Und jetzt kommt genau das gleiche Thema. Wir wissen, dass wir aus dem Bereich des Todes in den des Lebens hinübergegangen sind. Denn wir lieben unsere Brüder und Schwestern. Wer nicht liebt, bleibt im Bereich des Todes. Johannes bezeichnet diese Welt sogar als den Bereich des Todes. Und er sagt, wenn wir uns in der Gemeinde lieben, wenn wir die Brüder und Schwestern in der Gemeinde lieben, dann befinden wir uns im Bereich des Lebens. Das ist das Kennzeichen dafür, dass wir auf der richtigen Seite sind, dass wir nicht von der Welt sind, wenn wir uns als Gemeinde, als Geschwister untereinander lieben. Und Johannes ist ja so brutal schwarz-weiß in seinem ersten Brief, er sagt, wer nicht liebt, bleibt im Bereich des Todes. Das schreibt er an Christen. Wenn wir uns nicht einander lieben, dann sind wir in der Welt im Bereich des Todes. Das heißt, der liebevolle Umgang in der Gemeinde ist ein Zeichen dafür, ob eine Gemeinde von der Welt ist oder nicht von der Welt ist. Und da passt es auch gut hinein, wenn Jesus sagt in seinen Endzeitreden, die Liebe wird in vielen erkalten. Auch das ist genau das, die gleiche Richtung. In der Endzeit, in Zeiten der Verfolgung, wird die Liebe unter vielen erkalten, innerhalb der Gemeinde. Und ich glaube auch, wenn wir in der Gemeinde Achtung, Wertschätzung, praktische Hilfe, Ermutigung erfahren, Liebe erfahren, Aufmerksamkeit erfahren, dann kann man auch den Hass der Welt verkraften. Es geht ja nicht darum, dass wir uns jetzt alle kuschelig lieb haben oder so. Liebe ist ja viel mehr. Das ist wirklich Achtung, Wertschätzung, Würde, Respekt, Aufmerksamkeit, ganz praktische Hilfe. Wenn man das erlebt in der Gemeinde, dann kann man den Druck von außen, den Hass in der Welt eher verkraften. Und wir haben es am Anfang gehört, der Wind weht langsam schärfer gegen die Christen. Wir leben noch lange nicht in Verfolgung hier in Deutschland, aber wir spüren schon, wie es schärfer wird, wie wir als Christen immer mehr als Fremdkörper wahrgenommen werden. Wie können wir uns jetzt darauf vorbereiten, auf härtere Zeiten? Da können wir zum einen viel von den verfolgten Christen lernen, das ist das eine. Aber was wir heute schon tun können, ist, dass wir die Liebe untereinander stärken. Ich glaube, das ist das, was Jesus uns hier deutlich machen will. Wir können uns dadurch vorbereiten auf härtere Zeiten, indem wir es lernen, liebevoller miteinander umzugehen. Indem wir an unseren Beziehungen arbeiten, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen, wie wir aufeinander Acht haben, wie wir uns wahrnehmen, dass wir uns gegenseitig helfen und nicht gleichgültig aneinander vorbeilaufen, dass wir uns nachgehen, dass wir uns umeinander kümmern, aufeinander achten, einander Gutes tun, ermutigen, helfen, nachfragen. Und wir können auch prüfen, das möchte ich euch so als Hausaufgabe mitgeben, wie war das denn vor zweieinhalb Jahren, als das losging mit Corona, mit den Maßnahmen? Das war ja keine Verfolgung, das hat ja alle in der Bevölkerung getroffen. Mit dem Lockdown, keine Gottesdienste mehr und diese ganzen Corona-Auflagen. Erinnert euch mal, wie sind wir denn damals miteinander umgegangen? Es war nicht immer nur liebevoll. Und das war so ein, für mich so im Nachhinein, denke ich, da können wir mal prüfen, schauen wir mal hin, wie gehen wir miteinander um, wenn es wirklich mal eng wird. Ich glaube, da können wir noch lernen und dran arbeiten. Und das ist mir so deutlich geworden an diesem Bibeltext, dieser Kontrast. Einerseits, dass wir einander lieben sollen und andererseits, dass wir Hass in dieser Welt erleben werden. dass wir als Gemeinde daran arbeiten, dass wir unsere Liebe untereinander stärken und vertiefen und das einüben. Amen.